Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ihr wolltet auch schon irgendwann immer mal gerne in der City Church predigen oder irgendwas innerlich Verantwortliches vorhin hier sagen. Ich sage euch, überlegt euch das gut, weil irgendwie vor ungefähr 2 Jahren habe ich mal in einer Predigtreihe eine Predigt gehalten zu den 7 Todsünden mit dem Thema Völlerei und Wollust. Heute heißt die Predigt, ich glaube, der Christoph hat, glaube ich, den Namen erfunden, Feld und Feind. Anders als man vermuten könnte, geht es dabei nicht um meine Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg. Ich höre schon so, Feld und Feind, ne, in der Richtung. Darum geht es nicht, und es geht auch nicht um 2 Mannschaften, 11 Personen, die so auf dem Platz sich tummeln und einer von denen gewinnt. Und beide haben amtierende oder ehemalige Päpste als Fürsprecher. Also um beides geht es nicht. Es geht um ein Gleichnis, um eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Da überlegt euch gut, ob ihr sowas machen wollt, weil immer, wenn man jetzt Thorsten West googelt, da steht ja immer entweder Völlerei oder Wollwurst oder Feld und Feind. Ich muss ganz viel erklären. Also, heute geht's in unserer Predigtreihe Plot um eine von insgesamt 6 Geschichten, die wir für diese Predigtreihe ausgewählt haben. 6 Geschichten, die einer der größten Storyteller der Weltgeschichte erzählt hat und die schon über 2000 Jahre Teil eines Weltbestsellers sind. Und ihr wisst schon, die Geschichten sind Gleichnisse. Der Weltbestseller ist natürlich die Bibel und der größte Storyteller der Welt ist Jesus von Nazareth. Warum, wird euch vielleicht ein bisschen im Laufe der Predigt heute nochmal deutlich. Diese 6 Geschichten, die wir ausgewählt haben, die haben alle gemeinsam, dass sie nicht unbedingt die Greatest Hits der Gleichnisse sind, die Jesus erzählt hat. Insgesamt gibt es so rund 40 Gleichnisse, habe ich mal nachgeschlagen. Man streitet sich ein bisschen darum, ob es jetzt 40, 45, 46, vielleicht auch nur 38 sind, weil die Sprachwissenschaftler müssen ja überall mal ihren Senf dazugeben und einige sagen, ja, das ist gut, das ist nicht ein Gleichnis, das ist eher eine Parabel, andere Textform. Nun ja, wir sagen mal so ungefähr 40 Stück sind es. Davon kennt ihr bestimmt die Greatest Hits ganz gewiss. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn dürfte jeder von euch irgendwann schon mal gehört haben oder vom barmherzigen Samariter. Just die beiden haben wir uns nicht rausgepickt, sondern wir sind mal so ein bisschen in die etwas scheinbar äußerlich unscheinbaren Gleichnisse gegangen und haben uns die mal näher vorgeknüpft. Ein Gleichnis, Textgattung, ist, so habe ich mal nachgeschlagen, eine bildhafte rhetorische Figur zur erstens Veranschaulichung eines Sachverhalts und zweitens mittels eines Vergleichs. Das sind die beiden Elemente, die eine wichtige Rolle spielen. Man will einen Sachverhalt veranschaulichen und macht das mit einem Vergleich. So ein Gleichnis ist also eine Form einer in einer Erzählung gekleideten Vergleichs. Und Jesus im Neuen Testament, Jesus hat das Gleichnis nicht erfunden, es gibt auch im Alten Testament Gleichnisse, es gibt auch überall sonst in Texten Gleichnisse, in Überlieferungen. Auch heute gibt es moderne Texte, die Gleichnisse sind. Jesus, wenn Jesus Gleichnisse verwendet hat, dann macht er darin alltägliche Dinge der damaligen Zeit, der antiken Zeit, wie zum Beispiel Saat und Ernte, das Backen von Brot oder Suchen nach einem Geldstück zum Bild, für was anderes, nämlich für die eigentlich unvergleichliche Wirklichkeit des Reiches Gottes. Gottes Reich. Wie sieht Gottes Reich aus? Wie funktioniert Gottes Reich? Das möchte Jesus damit veranschaulichen. Und Matze hat vor ein paar Wochen gepredigt über das Senfkorn, als Kontrast so das kleine Senfkorn, was eingepflanzt wird zu dem großen Baum, der dann daraus entsteht halt. Und so sagt dann Jesus halt in dem Gleichnis uns was darüber, wie, also, wie er uns eigentlich ermutigt oder die damaligen Christen auch ermutigt hat, dass so aus unscheinbaren kleinen Anfängen, die in der Gegenwart schon sichtbar sind, eines Tages mal was ganz Großes wird, das große Reich Gottes. Die Verwendung von Bildern machen das Gemeinte in der Regel unmittelbar verständlich und lassen die Gleichnisse auch gut im Gedächtnis haften. Das sind 2 positive Aspekte, wenn man mit Gleichnissen redet. So viel mal als Intro. Jetzt gucken wir uns erstmal das Gleichnis, um das es heute geht, vorgelesen an.
Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune.
So, soweit erstmal das Gleichnis als solches vorgelesen, in einer schönen Form, finde ich. Das Schöne an der Sache ist, bei diesem Gleichnis, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber allen anderen, da ist nochmal der Text, den ich nochmal ein paar Sekunden stehen lasse, das habe ich nochmal reinlesen können. Das Schöne an diesem Gleichnis ist, dass Jesus in Matthäus 13 festgehalten das Gleichnis gleich auch erklärt. Und lesen wir doch mal und hören uns mal die Erklärung dazu an. Da steht: Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht haben und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus am Ende dieses Gleichnisses und auch an einigen anderen Stellen auch mal. Ein bisschen komischer Abschluss. Wer Ohren hat, der höre. Also wenn wir nicht Opfer eines seltsamen Unfalls mal geworden sind oder nicht von Geburt an oder krankheitsbedingt taub sind, haben wir in der Regel Ohren und können hören. Warum dann dieser Satz? Was will Jesus damit sagen? Das ist ja so eine Sache mit Gleichnissen. Gleichnisse sind, wie ich ja gerade schon mal in der Einführung ein bisschen gesagt habe, sind eine besondere Textgattung gegenüber anderen. Gleichnisse sind schon mal keine Tatsachenberichte, keine wortgetreuen oder inhaltsgetreuen Erzählungen. Gleichnisse sind auch keine historischen Erzählungen, also wie in einem Geschichtsbuch. Und Gleichnisse sind auch keine Bibelarbeit, wo ich einen Text habe, einen geistlichen Text und gehe dann durch und sage erstens, zweitens, drittens, viertens. Hier werden in Bildern des täglichen Lebens geistliche Dinge erklärt. Jesus nimmt Vorgänge des Alltags, hier so ein bisschen aus dem Bereich des Gärtnerischen, der Landwirtschaft, das, mit dem die Leute zu tun haben. Damals in der Antike hatten die Leute natürlich alle mit Landwirtschaft zu tun. Das ist heute ein bisschen anders. Ich denke mal, dass die meisten Leute von euch Weizen vielleicht mal im Vorbeifahren aus dem Auto gesehen haben, aber vielleicht noch nicht so richtig im Anbau und was das so bedeutet im täglichen. Vielleicht gibt es auch ein paar bestrebte Landwirte hier, aber ich nehme an, die meisten von euch, die werden sich wahrscheinlich besser mit Computern oder mit, wie man einen Flachbildschirm richtig einstellt oder sowas auskennen, als mit Weizen und mit Unkraut, der zwischen dem Weizen wächst halt. Also damals kamen die Beispiele aus dem Umfeld der Zuhörer. Heute würde, bin ich der festen Überzeugung, Jesus wahrscheinlich eher so Beispiele aus dem Bereich Technik, Internet oder Konsumgütern machen, um das verständlich zu machen halt. Deswegen haben wir es heute ein bisschen schwerer, die Gleichnisse zu verstehen. Eigentlich sind sie Bilder, die Leute sofort checken, wenn sie den Text hören. Heute müssen wir ein bisschen uns damit beschäftigen halt. Also deswegen machen wir eigentlich ein bisschen was Absurdes in dieser Predigtreihe. Scheinbar leicht verständliche Geschichten erklären. Können wir uns ja eigentlich sparen, wenn die selbst erklären werden. Warum hat Jesus Gleichnisse verwendet? Auch das wird in Matthäus 13 erklärt von Jesus selber. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu Ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Soweit die Erklärung von Jesus selbst. Und auch wieder ein bisschen komisch, oder? Die Verwendung von Gleichnissen hat also eine Doppelfunktion, dient zwei Zielen, nämlich einmal geistliche Wahrheiten, geistliche Inhalte, die Jesus weitergeben will, zu veranschaulichen, aber auch, um sie zu verschleiern, je nachdem, wer da gerade zuhört. Ein Glaubender, der versteht, um was es grundsätzlich geht. Warum? Weil man nämlich, wenn man ein Gleichnis anhört, eine Entscheidung oder vielleicht mehrere Entscheidungen zu treffen hat, bevor die Gleichnisse ihre Wirkung entfalten können. Ich muss nämlich Jesus erst einmal überhaupt zuhören wollen. Ich muss überhaupt interessiert sein, was dieser Mensch zu erzählen hat. Und dann werden meine Augen mehr, meine Ohren mehr oder weniger offen. Und dann, wenn ich zuhöre, dann muss ich verstehen, dass Jesus von sich selbst als Messias spricht, als dieser Messias, auf den das Volk Israel damals gewartet hat, ein Retter und Erlöser, und damit einen höheren Anspruch hat als ein Morallehrer oder ein Lebenshelfer, der nur was Gutes erzählen will, wie wir unser Leben anständig gestalten. Bei Jesus geht es nicht nur um das Aufstellen von Verhaltensregeln, um so eine Art Knigge für unser Leben, sondern bei ihm geht es um nicht mehr und nicht weniger als um Gott und dass Gott sein Reich aufbaut und in einem Leben mit Gott, wozu er uns den Weg weisen will. Jesus will uns den Weg zu Gott aufmachen. Und wer das nicht versteht, für den werden diese Gleichnisse vom Sinn her vollkommen unverständlich bleiben. Denkt euch das mal in diesen Texten, ihr seid ja ein wenig vorgebildet, halt, denkt euch das mal in diesen Texten weg, dass Jesus von sich als Messias spricht, als Menschensohn. Das Wort Menschensohn ist ja ein Synonym für den Messias. Denkt euch mal diese Vorbildung, die ihr vielleicht habt, weg und stellt euch einfach vor, ihr würdet das nur so hören. Dann wäre es tatsächlich ein bisschen unverständlich, was da drin steht. Man braucht also, um die Gleichnisse wirklich verstehen zu können, einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, mit dem man das Verständnis aufschließt, das ist der Glaube an Jesus. Und zwar nicht nur an ihn als guten Geschichtenerzähler, sondern als Sohn Gottes, als zentrale Person für mein Leben, als Gott selbst. Heißt es dann eigentlich, wenn Jesus sagt, einmal einige verstehen es, so die Glaubenden, und die anderen, die sollen es vielleicht gar nicht verstehen, heißt es, dass Jesus dann so eine Art exklusiven Geheimbund gründen will? So eine Geheimsekte, die möglichst abgeschlossen bleiben soll? Nee, ganz und gar nicht. Aber sehen wir es mal so. Was wäre denn passiert, wenn Jesus Aussagen dieser Art, wo er sich selbst als Messias bezeichnet, was über das Reich Gottes erzählt, wo er drin involviert ist, nicht in Gleichnissen, sondern damals in theologische Vorträge, so in Lehre gepackt hätte? Dann hätte so ein Gleichnis wie das, was wir hier haben, ich switch nochmal eben zu dem Gleichnis selber, dass ihr das nochmal vor Augen habt, dann hätte dieses Gleichnis eigentlich oder diese Geschichte dann anders erzählt wie folgt beginnen müssen. Jesus wird dann sagen, um es mal gleich klarzustellen, ich bin Gottes Sohn. Und ich weiß daher, dass es Gott ist, welcher hinter allem steht. Und ich weiß, was Menschen zu guten Menschen macht, zu Menschen so, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann gibt es auch noch so die andere Seite, die Star Wars Anhänger würde sagen, die dunkle Seite der Macht. Und zum Schluss werde ich dann mit Engeln kommen, die mir zu Dienste stehen und werde hier richtig klar Schiff machen. Zitat Jesus Ende, wenn er das so hätte ausdrücken wollen. Wie käme so eine Rede bei Leuten an, die nicht wissen, wer Jesus ist? Bei Ungläubigen, bei Leuten, die keinen Schimmer davon haben, was es mit Jesus auf sich hat. Im besten Fall würden sie Jesus wegen dieser Rede für einen Wahnsinnigen halten. Für jemanden, der vollkommen übergeschnappt ist, der sich als Sohn Gottes betrachtet halt. Das wäre der beste Fall. Im schlimmsten Fall würden sie für einen kranken, gemeingefährlichen, gemeingefährlichen Wahnsinnigen halten. Und die andere Seite der Hörer, also die eine Seite sind die Ungläubigen, die würden das so aufnehmen. Was würden die Jünger eigentlich, wie würden die reagieren, wenn sie das im Klartext gesagt bekommen hätten? Jetzt muss man wissen, die Jünger waren ja größtenteils so einfache Menschen, Fischer und Arbeiter, einfaches Volk, ungebildet, ohne große Kenntnisse von theologischen Schriften. Wären solche Worte nicht für einfache Fischer und Arbeiter etwas zu verwirrend? Und wenn die so in Klarheit ausgesprochen werden würden, wenn da ein eigentlich unbegreiflicher überirdischer Tatbestand, den man ja nicht so eins zu eins in unsere Welt übersetzen kann, da geht es um Gott, der in unsere Welt reinkommt und von dem wir vielleicht nur so einen Teil verstehen, den Teil halt, wo er uns entgegenkommt, wo es menschlich wird halt, ne? Wenn diese Worte in Klarheit ausgesprochen würden die nicht diesen schier unbegreiflichen Tatbestand unklarer machen? Als in der Form, dass man versucht, den Leuten in einem Gleichnis zu kommen, das ihrer Lebenswirklichkeit angepasst ist. Jesus redet also mit gutem Grund in Gleichnissen. Und die gute Nachricht für uns alle ist, und auch für die Leute damals, die zugehört haben, wer sich öffnet, wer also Ohren hat, wer zuhören will und wer sich darauf einlässt, der kann sie auch verstehen. Und noch besser dran ist dann allerdings der Glaubende, der Jesus-Nachfolger. Der, so sagt nämlich die Bibel, der wird mit dem Heiligen Geist beschenkt. Der kommt in mein Leben, wenn ich anfange, an Jesus zu glauben. Und der schließt mir dann die Schrift auf. Und zwar erfahrungsgemäß nicht so, wie ich zum Beispiel meine mathematische Formel das erste Mal in meinem Leben verstehe. Und denke, ah ja, so läuft's so. Also. Oder ein anderes Beispiel ist vielleicht, wer von euch mal jonglieren mit Bällen gelernt hat. Das ist ja so eine gewisse Technik, wenn man mit drei Bällen jongliert. Kann man nicht in einer Minute mal eben einfach so machen, sondern man muss einmal verstehen, wie dieses Prinzip ausschaut. Und wenn ich das einmal mal verstanden habe, dann funktioniert es ein Leben lang. Dann muss ich das nicht mehr lernen, sondern es ist wie Fahrradfahren oder eben wie die mathematische Formel, die ich einmal begriffen habe. Nee, so allein ist das nicht mal, sondern der Heilige Geist, der schließt mir die Texte der Bibel ganz oft vollkommen individuell auf. Manche Dinge versteht man erst nach 20 Jahren und versteht sie nach 20 Jahren manchmal auch ganz anders. Das ist eine dynamische Geschichte. Also die Glaubenden sind im Vorteil, die verstehen nicht nur die Gleichnisse, sondern die verstehen die Bibel tiefer dadurch, dass sie den Heiligen Geist an der Seite haben. Okay, so viel der Vorrede insgesamt, um ein bisschen uns dem Thema Gleichnisse und wie gehe ich denn mit sowas um und warum gibt es das überhaupt anzunähern. Jetzt machen wir mal Folgendes, wir gehen jetzt einfach mal durch, gucken uns die Auflösung von Jesus an, die Jesus hier zu dem Text sagt und versuchen wir einfach mal dieses Gleichnis mal zum Training zu verstehen. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, guckt euch doch mal die Gleichnisse in der Bibel danach mal selber an und geht so mit diesem Vorwissen und mit dieser Haltung mal selber dran und versucht herauszufinden, was in den Gleichnissen drin steht. Also, hier das konkrete Gleichnis, was überschrieben ist mit dem Unkraut und dem Weizen, um das es hier geht. Jesus erklärt, da gibt es einen Mann, der den guten Samen sät. Und Jesus erklärt, das ist er selbst. Jesus verwendet ein Beispiel aus der Landwirtschaft, aus dem Gärtnern. Und wie so oft wiederum, auch hier im vorliegenden Fall, nimmt er ein Geschehen des täglichen Lebens, hier so einen Saatvorgang, wo Weizen angepflanzt wird, um etwas über das Reich Gottes zu sagen. Und hier ist gemeint, im Reich Gottes, da läuft es wie beim Gärtnern. Es gibt einen, der sät, das ist Jesus selbst. Und das ist ja gleich schon mal zu Anfang eine ungeheuerliche Aussage, wenn man nicht wüsste, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nicht statt irgendein Sittellehrer, Rabbi, Philosoph oder Guru, kurz ein weiser Mensch. Ja, wenn man weiß, das ist er nicht nur, dann versteht man es. Wenn man aber denkt, erzählt er nur was Nettes oder sowas halt, dann ist das eine ungeheure Aussage, dass Jesus den guten Samen, also in Anführungszeichen gute Menschen, sät. Er sagt, ich sehe, ich bin der Ursprung. Und hiermit sehen wir im übertragenen Sinne, wie das Gärtnern im Reich Gottes läuft. Nämlich, er erklärt eigentlich halt, nicht ihrjenigen, ihr seid diejenigen, die irgendwie eine gute Saat seht, durch euer eigenes Leben oder dadurch, dass ihr in das Leben von anderen Leuten was Gutes reingibt, sondern diese Saat hat Gott gelegt. Der Anfang, der Beginn sozusagen halt, wo Leute irgendwie ein Leben mit Gott anfangen wollen, der Beginn, den hat Gott selber gemacht. Das Zweite in der Erklärung, ich switche mal auf die Erklärung, wir haben jetzt den Text da oben. Das Zweite in der Erklärung ist die Aussage, der Acker, auf den da gesät wird, ist die Welt. Klare Aussage, muss ich nicht viel dazu sagen. Höchstens, dass damit nicht nur eine Gemeinde und nicht nur die Christenheit gemeint ist, sondern die ganze Erde, so wie sie ist halt. Die dritte Aussage, die drinsteckt, ist der gute Same, der gesät ist, sind die Kinder des Himmelreichs und das Unkraut sind die Kinder des Bösen. So steht es da drin. Das ist die zweite Hammeraussage in diesem Gleichnis aus der Gärtnerwelt. Die Menschheit ist nämlich in zwei Teile geteilt. Nicht in drei, vier oder fünf, sondern genau in zwei Teile, nämlich in Kinder des Himmelreichs und in Kinder des Bösen. Das ist irgendwie keine freundliche, beschwichtigende Aussage, sondern eine ganz schön harte Bestandsaufnahme. Es gibt also irgendwie Gotteskinder, Menschen, die eng und unauflöslich zu Gott gehören. Denn das meint ja das Wort Kinder, eine enge, unauflösliche Verbindung. Und dann gibt es auch Kinder einer anderen Familie, nämlich die Kinder des Bösen. Interessant dabei ist, dass Jesus selbst ja als Seemann der Urheber des Guten sät. Er legte die Saat für das Gute, damit die Kinder Gottes aufgehen können in diesem Gärtnerbeispiel. Nicht Menschen legen die Saat. Und auf der anderen Seite taucht jetzt jemand auf, der Feind, der das Unkraut sät. Den bezeichnet Jesus als der Teufel. Es gibt also im großen Garten Gottes in diesem Beispiel einen Störenfried, einen Feind. Der sät da, wo das Gute angepflanzt wurde, also genau an der gleichen Stelle, nicht woanders, nicht in einer separaten Anlage, die vielleicht besser abgeschirmt ist. Er setzt mitten in die gute Saat das Unkraut rein. Jetzt muss man ein bisschen wissen, da wir 2000 Jahre später sind und nicht alle Leute von euch Weizenbauern sind, was ist denn das Unkraut eigentlich, was da reingesät wird? Wenn man in den Text der Bibel reingeht, dann liest man dort, da geht es um Lolch. So heißt die Pflanze, die da gemeint ist. Und zwar, das ist also eine bestimmte Form von Lolch, der heißt Taumellolch. Und das ist ein Gewächs. Ich lese mal vor hier, wie das so, wie die wissenschaftliche Beschreibung vom Lolch ist. Die Pflanze ist oft vom endoparasitischen Pilz Neotyphodium xenophyllum, irgendein wilder Pilz halt, befallen, der unter anderem neurotoxische Indolakaloide bildet. Die Mediziner mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, wodurch die gesamte Pflanze giftig wird. Da der Taumellolch früher häufig in Getreideäckern wuchs, gelangten oft Samen in das Mahlgut und in das Mehl. Durch den Genuss des so verunreinigten Mehles kam es zu Vergiftungserscheinungen wie Schwindel und Sehstörungen, in seltenen Fällen sogar zum Tod. Das war also der Lolch. Das ist jetzt also irgendwie gar keine abenteuerliche Geschichte für die Leute damals. Man hört jetzt erstmal so, da kommt einer, streut da irgendwas rein, was so ähnlich aussieht. Klingt erstmal ziemlich irre. Aber es war so, es gab damals wirklich so diese Ackerterroristen, die irgendwie den Ackern des Nachbarn verunreinigen wollten. Und dann war Lolch dafür ein super Mittel. Also dieser Lolch war nicht nur unbrauchbar, hat also nicht nur letztendlich die Ernte versaut, sondern der Lolch selber war sogar noch giftig. Also den konnte man wirklich gar nicht verwenden danach. Und wenn man jetzt da, wenn dieser Lolch da mittendrin ist, dann hat man ein ernsthaftes Problem und der muss dann irgendwie beseitigt werden. Weil ansonsten die ganze Ernte vollkommen unbrauchbar ist. So viel also zum Thema Unkraut, was das eigentlich ist in dem Gleichnis, also was erstmal da beschrieben werden soll. Ein Gewächs, das dem Weizen im Übrigen auch nochmal zum Verwechseln ähnlich sieht, auch so wird es ja schon in dem Gleichnis selber beschrieben. Wenn diese kleinen Stängelchen von diesem Taumellolch ganz klein sind, dann kann man die null vom Weizen unterscheiden. Also der Bauer, der davor steht, denkt, huch, so irgendwie Unkraut dazwischen, aber ich kann es eigentlich nicht richtig sehen, was Unkraut und was der gute Weizen ist. So, dann weiter in der Erklärung. Erstmal, dann gibt es eine Ernte. Irgendwann wird der Weizen geerntet und in dem Beispiel meint das halt, Jesus meint damit, mit der Ernte ist das Ende der Welt gemeint. Und dann gibt es Erntearbeiter, die diese Ernte vornehmen. Diese Erntearbeiter sind in der Auslegung von Jesus die Engel. Es wird also am Ende der Zeiten eine Ernte geben. Gemeint ist damit natürlich das jüngste Gericht. Und dann werden die Engel auf Anweisung Jesu das Unkraut vom Weizen trennen, und zwar so, dass die Kinder des Bösen, so steht es da drin, verbrannt werden. Okay, eigentlich, die Geschichte ist ja nicht so super kompliziert. Ihr werdet die Geschichte selber, denke ich, allesamt verstanden haben. Schön, aber worum geht es denn jetzt in dem Text eigentlich? Geht es vielleicht darum, dass das jüngste Gericht irgendwann mal kommen wird und wie es ablaufen wird? Will der Text uns was dazu sagen? Dass wir uns zum jüngsten Gericht vorstellen sollen, wann es kommt, wie es kommt, was da genau passiert? Oder hat der Text als zentrale Aussage vielleicht etwas über Jesus als Richter am Ende beim jüngsten Gericht zu sagen? Oder geht es vielleicht darum, für uns den Blick darauf zu schärfen, welcher Mensch denn nun dazugehört und welcher nicht? Und dann nochmal, man könnte auch denken, sind jetzt eigentlich so, für die Skeptiker halt so, sind dann denn, wenn es da einen Weizen gibt, der gut ist, und wenn es dann ein Unkraut gibt, diesen Taumelleuch, wenn man das überträgt, sind dann vielleicht gute und böse Menschen eigentlich von allem Anfang an festgelegt? Also es gibt die Guten, es gibt die Bösen, und es gibt gar keine Änderung, sondern das ist eh alles so vorgegeben, ist gepflanzt und eines Tages kommt dann die Ernte und dann werden die nur noch sauber separiert. Sind diese vier Sachen möglicherweise Inhalte von diesem Gleichnis? Da möchte ich euch nochmal daran erinnern, was Christoph und Matze in den vorangegangenen Predigten zu der Textgattung Gleichnissen gesagt haben. Gleichnisse sind eigentlich einfache Geschichten für einfache Menschen. Die sind zwar verklausuliert, in einer Bildsprache verpackt, aber wenn man nach ihrer Zentralaussage sucht, dann sollte man sich vor Augen halten, einfache Geschichten für einfache Menschen, da muss man nicht kompliziert denken, sondern ganz einfach. Was ist die naheliegendste Interpretation, was sich sofort aufdrängt? Und man sollte auch vor Augen haben, ein Gleichnis soll in der Regel immer nur einen Punkt deutlich machen. Also legt ein Gleichnis nicht wegen aller Einzelheiten, nicht wegen aller Erwähnungen auf die Goldwaage. Ein Gleichnis will, anders als andere Textgattungen, nicht alles erklären, was dort erwähnt wird, sondern nur einen einzigen Punkt, aber den richtig. Und wenn man das so überlegt, wegen aller Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, jüngstes Gericht, Jesus als Richter, Blick auf Menschen, so ob die jetzt gut oder schlecht sind, oder diese Form, das Theologen würde das Prädestination nennen, irgendwie diese Problematik, gibt es so eine Art Vorherbestimmung oder sowas halt. Wegen dieser vier Probleme ist das viel zu schwammig. Da steht in diesem kurzen Text nichts Vernünftiges, Brauchbares drin. Also wer daraus jetzt eine allgemeine Theologie basteln würde, wie das jüngste Gericht eines Tages mal aussieht und wie das alles so ausschaut und ob Menschen irgendwie ohnehin schon vorherbestimmt sind, wer das daraus ziehen will, der wird das vollkommen überfrachten. Da muss einfach denken. Ja? Also das bildet, diese Geschichten bilden einen Rahmen und keine präzise Theologie. Aber worum geht's dann eigentlich? Was ist denn dieser eine Punkt, diese eine Zentralaussage, die in dem Text drin steht? Ist euch bei der Erklärung von Jesus etwas aufgefallen? Ist da alles erklärt, was in dem Gleichnis, in dem kurzen Anfangstext dort drin ist? Vielleicht ist es euch aufgefallen. Jesus erklärt alle beteiligten Gruppen, den Bauern und die Engel und den Teufel. Aber er erklärt eine Gruppe nicht, er erklärt nicht, wer die Arbeiter sind. Das sind ja im Gleichnis diejenigen, so die diesen Gutsherrn, den Obergärtner danach fragen, wo das Unkraut denn herkommt und dann ihrerseits wohlmeinend anbieten, das Unkraut ja auszureißen und einsammeln zu können. Wer sind diese Arbeiter? Jesus hat es nicht erklärt, aber ganz einfach, das sind wir. Wir sind heute die Christen, wir sind Leute, die in der Nachfolge von Jesus Christus stehen oder auf dem Weg dahin und so. Und wir sehen natürlich in der Welt Unkraut und regen uns darüber auf. Ähnlich wie die ersten Christen sich auch über irgendwas aufgeregt haben. Es gibt ja genug Dinge, über die man sich aufregen kann. Man kann sich über so ganz krasse Sachen aufregen, über Ungerechtigkeiten, die in der Welt passieren, über Syrien, wenn Eiern Robben eine Schwalbe fliegt oder sowas. Man kann sich über zig Sachen so richtig furchtbar aufregen, in unterschiedlicher Dimension, in unterschiedlicher Wertigkeit halt. Ne? Und dann sind wir leicht dazu geneigt, irgendwie zu sagen, das ist irgendwie Unordnung, das stört uns, das muss beseitigt werden. Und Jesus sagt dazu, das ist eigentlich die Zentralaussage, war die eigentlich schon vorher? Genau. In der Mitte steht die Zentralaussage, andere verurteilen ist Gott sei Dank nicht dein Job. Warum, erklärt Jesus selber? Weil wir dann das Weizen mit ausreißen könnten. Und weil er die Ernte am Ende selbst erledigt. Das sind die beiden Zentralaussagen, die beiden Erklärungen, warum wir nicht ausreißen sollen. Warum wir nicht den Weizen, also den Unkraut aus dem Weizen entfernen sollen. Dazu nochmal ein kleines eigenes Gleichnis aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Und zwar, ich kann mich noch gut daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren, so ungefähr 25 Jahre her, hatten wir mal eine Party bei einem Freund. Wie es bei Partys so üblich ist, da steht lauter Zeug rum, irgendwie Chipstüten und Flaschen, Dosen und so weiter halt. Und dann war die Party irgendwann mal zu Ende. Und einer der Freunde, der ein bisschen hilfsbereit war, ist rumgegangen, hat den ganzen Müll eingesammelt in eine große Plastiktüte. Und dann kam irgendwann mal der Hausherr, der Partygeber kam und sagte, sag mal, was habt ihr für eine Scheiße gemacht? Da ist was weg, ne? Was ist denn los und so? Und dann kam raus, der Helfer hatte 5 Bierdosen, 5 Beckdosen aussortiert, hat die erst so eingestampft und dann reingeschmissen halt. Das waren 5 Bierdosen, auf denen die toten Hosen unterschrieben hatten. Der Freund, der die Party gemacht hat, war ein Konzertveranstalter, der hier für Argo mitgearbeitet hat und der hatte irgendwie in einer Pause hinter dem Konzert die toten Hosen auf 5 Beckdosen unterschreiben lassen halt, ne? So ähnlich, also wenn wir uns das jetzt hier vor Augen halten, so ähnlich ist es mit dem Weizen und dem Unkraut. Ja, weil der Freund, der da einsortiert hat, der hat es gut gemeint. Der wollte eigentlich aufräumen und wollte, dass diese leeren Bierdosen da wegkommen, irgendwie halt. Ne? Der hat aber nicht gesehen, dass diese Bierdosen für den Gastgeber einen enormen Wert hatten und kein Müll waren, sondern was ganz Wertvolles für ihn. Ich glaube, das hat er uns heute noch nicht verziehen. Derjenige, dass der damals da diese Dosen da dementsprechend dann losgeworden ist auf diesem Wege halt. Ne? Also und Jesus sagt halt, die zentrale Aussage von dem Text ist halt, warum sollen wir nicht ausreißen, warum sollen wir nicht über andere Leute richten, weil wir den Weizen, das Gute mit ausreißen könnten, weil wir die guten Bierdosen wegschmeißen. Und tiefer gefragt, stellt diese Stelle an uns eigentlich die Frage, wie ist eigentlich deine Haltung zu Mitmenschen? Mitmenschen erstmal, die Gott vielleicht noch nicht gefunden haben, wenn du selber Christ bist, so wie siehst du das, wie siehst du andere Menschen, die keine Christen sind, die irgendwie ganz weit davon entfernt sind, oder wo du denen das vielleicht irgendwie nicht abnimmst, weil sie anders denken und handeln, als du es für richtig halten würdest. Und dann natürlich nochmal viel krasser, wie ist dein Verhältnis zu Leuten, die nicht irgendwie nett sind, nicht irgendwie, wo man auch sagen kann, okay, die haben vielleicht ein paar andere Meinungen oder sowas halt, sondern deren Verhalten dir wirklich wie Unkraut vorkommt. Ist dann deine Motivation, wenn du auf diese Leute schaust, Liebe? Die Zentralaussage dieses Textes, dieses Gleichnisses ist, euer Job ist nicht das Ernten und ist nicht das Unkraut beseitigen. Euer Job ist nicht einmal das Säen. Euer Job ist in der Liebe zu Gott und zu den Menschen, mit denen ihr zu tun habt und sogar die ein bisschen weiter von euch weg sind halt, zu wachsen. Und die Message ist, seid bestrebt, die Liebe Jesu zu zeigen in eurem Leben und in eurem eigenen Verhältnis zu Gott und in dem Verhältnis zu den Menschen. Jetzt nochmal ein kleiner Exkurs. Das jüngste Gericht, will ich nochmal ganz spezifisch darauf hinweisen, ist in diesem Gleichnis nicht genau erklärt. Und es ist auch gar keine Aussage dort darüber getroffen worden, welche Kriterien dort genau angelegt werden. Also wenn dieses Gleichnis uns was sagen würde, wie man so betrachten sollte, wer im jüngsten Gericht denn durchkommt und wer nicht halt, wer dort eine gute Figur macht, dann müsste doch mehr dazu drinstehen. Da müssten wir einen Schlüssel haben, da müssten wir ein paar Stichpunkte haben, wo wir das dann abarbeiten könnten. Das steht da überhaupt nicht drin. Da wird kein Wort darüber gesagt, was da eigentlich die Kriterien sind. Und das macht umso mehr deutlich, dass wir eigentlich nicht zum Richten berufen sind. Uns bleibt also zu tun, wir sollen Menschen näher zu Gott bringen und nicht über sie richten. Was ist denn damit mit Richten gemeint? Was ist eigentlich dieses Urteil oder dieses Ausreißen? Was könnte denn damit gemeint sein? Und an dieser Stelle ist damit das finale Urteil gemeint. ein Endurteil. Im jüngsten Gericht so. Der letzte Spruch darüber, hat es jemand geschafft? Ist jemand auf der Seite des Guten irgendwo gelandet oder ist jemand auf der Seite des Bösen gelandet? Was immer das im Detail überhaupt bedeuten mag halt. Das finale Urteil. Das bedeutet nicht für uns. Das Gleichnis bedeutet nicht, dass wir das Böse irgendwie nicht beachten sollen, darüber hinwegsehen sollen, wenn im Leben was Böses passiert, wenn wir sehen, dass jemand falsch handelt oder wenn wir sehen, dass da Strukturen vollkommen falsch sind. Das Gleichnis sagt uns nicht, ist egal, guckt gar nicht hin, ist gar nicht euer Job oder so. Darum geht es nicht. Es bedeutet nur, wir sollen nicht Leute generell abwerten, rausschmeißen, links liegen lassen als letzte Konsequenz. Das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass wir nicht durchaus das Böse sehen können und alles dafür tun können, dass das Böse in dieser Welt nicht so groß wird, sondern dass das Gute mehr kommt halt. Nur nicht richten, nur nicht endgültig verurteilen. Ich habe den Eindruck, und deswegen finde ich dieses Gleichnis sehr wichtig und habe mir es deswegen auch selber rausgesucht halt, ich habe den Eindruck, dass wir ganz oft in eine Schieflage geraten und das aus den Augen verlieren, dass es eigentlich um Liebe und um die Zuwendung zu den Leuten geht und dass dann so das Richtende und Abwertende erstmal still und dann vielleicht immer lauter in uns Überhand gewinnt und dass wir uns insgeheim dann manchmal mehr Gerechtigkeit als Liebe wünschen. Gerechtigkeit in der Form, wo wir denken, Mann, da muss doch mal jemand mit einem Besen durchgehen und diese Sachen bestrafen und es müsste mal irgendwie ein Blitz aus dem Himmel kommen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, lass uns auf unsere Aufgabe konzentrieren, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen, mit liebenden Augen. Ich möchte die ganze Predigt jetzt abschließen mit einer berühmten Bibelstelle, die an anderer Stelle steht. Warnung vor dem Richten und dem Entweihen des Heiligen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Eine sehr wichtige, sehr ernste Auffassung, jetzt als Lehrauffassung, nicht als Gleichnis. Aber diese Stelle macht in Kombination mit dem Gleichnis ganz deutlich, unsere Aufgabe ist nicht das finale Richten. Und ein ganz wichtiger Punkt allerdings, der nochmal das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, unterstreicht ist, oft wird diese Stelle so als Laschi-Stelle gewertet, dass wir uns eben vollkommen raushalten sollen und das Böse in der Welt nicht sehen sollen. Das sagt diese Stelle auch nicht. In dieser letzten Stelle, die ich gerade zitiert habe, steht drin, ich zitiere nochmal, Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also man darf schon korrigieren, man darf auch hinweisen, man darf auch Leute auf den richtigen Weg bringen. Aber eins darf man niemals machen, niemals, niemals, niemals. Man darf niemals die Liebe zu den Leuten aufgeben und die Hoffnung, dass Gott derjenige ist, der die Leute in Liebe zu sich zieht und dass es noch nicht vorbei ist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.